Das geht an den Kern unserer Identität tatsächlich. Also wir sind hier an einem Punkt, wo wir drohen, uns selbst aufzugeben. Wir sprechen hier auch über ein Thema, bei dem die Konzerne, mit denen wir umgehen, Evangelisten beschäftigen. Die heißen so. Ich meine, das muss man sich wirklich mal klar machen. Ja? Das sind Menschen, die predigen die Technik.
KI, wir müssen sprechen.
Der Podcast mit Anna-Sophia Lumpe und Sebastian Eck.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge von KI, wir müssen sprechen. Heute mit Matthias Hornschuh. Matthias ist Komponist, Musiker, Vorsitzender und Gründer des Berufsverbands Medienmusik Media Music e.V. und Sprecher der Initiative Urheberrecht. Ganz zu schweigen davon, dass er auch Dozent und Redner in diesen Bereichen ist. Ja, Matthias, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist.
Hallo, ich freue mich auch und ich glaube auch, wir müssen sprechen.
Wir müssen sprechen. Ich habe übrigens festgestellt, dass du und ich was gemeinsam haben bei der Recherche. Wir haben beide systematische Musikwissenschaften an der Uni Köln studiert.
Ach, wie schön.
Du etwas vor mir. Ja, aber wahrscheinlich beide beim gleichen Professor, weil das wahrscheinlich der Einzige ist,
bei wem warst du? Bei wem hast du denn studiert?
Bei Dr. Uwe Seifert war ich damals.
Ja, und den habe ich noch mit berufen. Ich war vorher bei Professor Fricke. Bei dem habe ich meinen Abschluss gemacht.
Siehst du, wir haben schon ganz viel gemeinsam. Wir haben ehrenamtliche Arbeit gemeinsam. Ich nicht in der Intensität wie du. Aber ja, und darum geht es ja heute auch so ein bisschen, weil uns ja diese ehrenamtliche Arbeit eigentlich auch zu diesem unsäglichen Thema KI bringt. Als du studiert hast, hättest du dir da träumen lassen, dass du mal in diesem Umfang dich mit deiner Tätigkeit nochmal von einer ganz anderen Seite auseinandersetzen müsstest und darum kämpfen müsstest.
Das ist ja eine spannende Frage wirklich, weil tatsächlich ich ja 1994 angefangen habe zu studieren und da war ich schon vergleichsweise alt. Ich war also auch schon professioneller Musiker gewesen und hatte schon rumstudiert und diverse Dinge gemacht und habe dann gedacht, ich müsste nochmal irgendwann einen Abschluss machen in irgendwas. Und kam also so nach Köln und habe eigentlich von diesem Studium überhaupt keine Ahnung gehabt und bin dann direkt als erstes in die Einführung in die Musikpsychologie gegangen und habe begriffen, dass sich mir eine Welt erschloss und öffnete, von der ich wusste, dass sie da war, aber sie war mir nicht bewusst. Also die Fragen, die man stellen konnte an Musik, an musikalisches Handeln, haben wirklich binnen anderthalb Stunden mein Leben auf den Kopf gestellt, weil das so inspirierend war. Und das war das eine, was dazu geführt hat, dass ich eigentlich mit der Aufnahme dieses Studiums begriffen habe, dass ich mich nicht darauf verlassen kann, dass dieses Studium, dass dieses Leben in Zukunft irgendwie in sicheren oder berechenbaren Bahnen laufen wird, denn das war ja schon wieder ein Gegenbeweis. Aber vor allem war das ja auch so, dass wir, und da erinnere ich mich genau dran, dass wir in den ersten Jahren uns im Hintergrund immer wieder darüber auseinandergesetzt haben, ob es passieren wird, dass wir ein voll digitales Studio haben werden. Das war nämlich überhaupt nicht selbstverständlich zu der Zeit. Es gab also ADAT-Systeme und sowas. Es gab vor allem noch Super VHS-basierte Möglichkeiten, also Videotape-basierte Möglichkeiten, Audio zu produzieren in hoher Auflösung. Und da konnte man auch durchaus Bild mit synchronisieren und so. Aber es gab sehr viele Gründe, in dem Moment noch nicht fest davon auszugehen, dass das relativ bald geschehen würde. Und zum Ende des Studiums war das schon da. Das ist eben ein Hinweis darauf, wie diese Dynamik der Digitalisierung ganz konkret Lebensentwürfe und Professionsentwürfe auf den Kopf stellen kann. Und das wiederum ist ja ein Thema, was ich, wenn ich an der Uni unterrichte oder an verschiedenen Fachhochschulen auch, Musikhochschulen, immer wieder eben auch auf die Hörner nehmen muss. Ich versuche immer den Studierenden klarzumachen, dass das gar nicht so neu ist. Diese Drastik der Veränderung hat sich jetzt vor allem, was das Tempo betrifft, verändert. Also 6 Jahre in der KI-Zeit sind wahrscheinlich ungefähr so viel wie damals 12 oder 18 Jahre im Anfang der Digitalisierung bestimmte Dinge gebraucht haben. Und letzter Punkt, tatsächlich habe ich ja damals studiert bei unter anderem dem Leiter der Technikabteilung beim WDR. Und der hat uns MP3 erklärt. Das war nämlich damals der neue heiße Scheiß. Und das Prinzip einer Redundanzreduktion, einer Datenkompression auf der Basis von Redundanzreduktion war damals wirklich nicht so einfach zu erklären. Und dafür musste man Bilder finden. Und heute ist das den meisten Menschen relativ klar, was das eigentlich bedeutet. Und dass wir damals Zeitzeugen eines Medienwandels waren, ist uns, glaube ich, vielleicht sogar ein bisschen klarer gewesen als zum Beispiel den Vertretern des BVMI damals. Ich erinnere mich an sehr frustrierende Diskussionen. Die haben einfach damals nicht eingesehen, dass wir es mit einem Kulturwandel zu tun hatten und haben gedacht, man könne das alles wegklagen. Aber machen wir uns nichts vor, das wird uns heute ja auch vorgeworfen. Wir würden einfach als alte weiße Leute nicht begreifen, wo der Hase langläuft, und wir würden versuchen, an alten Regeln festzuhalten und Dinge wegzuklagen. Und das habe ich damals schon mal miterlebt, von einer anderen Perspektive aus, und das war Gegenstand dieses Studiums, und insofern hat das viel mit der aktuellen Situation für mich zu tun.
Das zeigt ja auch so etwas, dass du kein, wie man uns gerne vorwirft, Technikfeind bist.
Ach Quatsch.
Und das ist wirklich absurd. Es ist absurd, das ist richtig. Aber es ist eigentlich das große Argument, was denjenigen vorgeworfen wird, die mit Argumenten gegen bestimmte Entwicklungen sprechen. Und gegen ja auch nicht im Sinne von, das darf nie passieren, sondern einfach auch, berechtigte Bedenken äußern. Mhm. Und ich stelle das immer wieder fest, dass ich das für mich wahnsinnig frustrierend ist, zu sehen, wie viel Energie ich in eine ordentliche Argumentationskette stecke und wie von der anderen Seite kommt, aber es ist bunt.
Ja, ist völlig klar.
Es ist so anstrengend und für mich nicht nachvollziehbar, weil ich denke, wir sind doch intelligente Menschen.
Ich habe gerade meinen Essay für die nächste Ausgabe des IUMAG, das ist das digitale Magazin der Initiative Urheberrecht, fertiggestellt. Der basiert auf einem Impulsvortrag, den ich vergangene Woche in Brüssel gehalten habe, auf einer englischsprachigen Veranstaltung. Und da geht es mir genau um diesen Umgang mit den Gegenständen, um die Gegenstandskonstruktion und um unsere Neigung, komplexe Dinge auf einfache Narrative runterzubrechen, auf emotionale und stark aktivierende Narrative runterzubrechen. Und es geht mir ganz stark darum, und das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Triebfeder meines ganzen Engagements in diesen ganzen Themen seit vielen Jahren, dass ich einfach immer wieder auf die Erkenntnis stoße, dass wir es ganz stark mit Glaubensfragen zu tun haben. Also ich meine, wir sprechen hier auch über ein Thema, bei dem die Konzerne, mit denen wir umgehen, Evangelisten beschäftigen. Die heißen so. Ich meine, das muss man sich wirklich mal klar machen. Ja. Also es ist völlig schamlos aus europäischer Sicht, glaube ich. Kann man das ohnehin manchmal schon schwer nachvollziehen. Nur das ist ernst gemeint, und das muss man sich dann eben wirklich mal klar machen. Ja, das sind Menschen, die predigen die Technik. Ja. Und die predigen die Technologie als Zukunft, als Fortschritt, als Innovation. Und es gibt überhaupt keine Grenze mehr zwischen diesen Begriffen und dem Gegenstand, der damit verklappt wird. Und wenn man aber zum Beispiel mal auf das Recht, in dem ich ja im Kern immer unterwegs bin, auf das Urheberrecht guckt, dann ist der Werkschutz im Urheberrecht recht systematisch begründet als Innovationsschutz. Interessant, oder? Also es hat nämlich tatsächlich, es gibt offensichtlich definitorische Gründe anzunehmen, dass eine Technologie nicht per se Innovation sein kann, sondern eine Technologie kann ein Instrument für innovatives Handeln sein, für innovative Lösungen. Und die unglaubliche Verblödung, die mit Teilen dieser Debatte einfach einhergeht, ist zutiefst erschütternd und gleichzeitig aber auch wahnsinnig verunsichernd, weil sie eben in Teilen der Politik so absorbiert wird.
Würde ich genauso unterschreiben. Ich frage mich auch, warum nur die eine Seite gefühlt konsumiert wird und nicht auch all die anderen begründeten Auseinandersetzungen damit. Und wie du sagst, dieses Predigen und auch meiner Ansicht nach ein Missbrauch von unserer liberalen Haltung.
Absolut.
Immer wieder, wenn ich das Wort Demokratisierung höre, könnte ich ausrasten. Wenn jemand zu mir sagt, ich kenne so viele Leute, die jetzt ihre Kreativität ganz anders ausdrücken können. Ich so, Junge, wenn du es vorher nicht mit dem Bleistift konntest und Mädchen und was nicht alles, dann hattest du keine nennenswerte Kreativität, die du ausdrücken musstest.
Ja. Alibi-Argumente, die da hergezogen werden, ne?
Ja, und wenn wir aber von Demokratisierung sprechen, wollen wir ja Menschen zusammenbringen, und wir sind ja dafür, dass wir alle teilhaben, was ja komplette Augenwischerei ist, weil es in dieser Gen-AI-Technologie überhaupt nicht
um Teilhabe geht. Es ist das Gegenteil. Es ist tatsächlich das Gegenteil, und ich glaube, Vorsicht, also das sage ich jetzt zu mir selber, ja.
Du glaubst.
nee, ich bin schon überzeugt, ja genau, ich glaube sowieso, ich glaube ohnehin auch an Menschen und an Kultur und daran, dass es irgendwie weitergeht. weitergeht. Und das versuche ich immer den Leuten auch klarzumachen, dass es mir gar nicht darum geht, ihnen ständig noch zusätzliche Dystopien in die Köpfe zu setzen. Nur ich möchte einfach, dass die Leute wach sind bei dem Blick auf die Dinge, mit denen sie umgehen und auf die sie Zugriff oder auch an denen sie Teilhabemöglichkeiten haben. Und das mit der Demokratisierung und der Liberalisierung, das sind wirklich Schlagworte, die sind einfach in der Anwendung, wie sie im Moment uns um die Ohren gedroschen werden, nur noch beschämend. Das ist wirklich einfach, aber das ist schon so lange so. Und es ist wirklich so, dass wenn man sich mal anguckt, was uns alles versprochen wurde mit der Digitalisierung, ja, das Weltwissen zu unseren Füßen. Und das ist ja jetzt auch so. Irgendjemand hat neulich mal gesagt, dass man ohne weiteres auf seinem Smartphone die komplette Gutenberg-Bibliothek unterbringen kann. Nur was machen die Leute damit? Sie lesen sie nicht. Sondern sie lassen sie sich zusammenfassen. Ja, und dann hast du halt schon wieder Blöckchenwissen. Und Blöckchenwissen ist das Gegenteil. Also ich meine, allein schon die Tatsache, dass so unendlich viele Menschen gar keine Texte mehr lesen, sondern sie sich von KI-Systemen einfach zusammenfassen lassen, ohne dann Facts zu checken, ob die Zusammenfassung eigentlich dem entspricht, was da drin steckt und ob sie nicht vielleicht eine andere Stelle für zitierenswert oder für den Kern gehalten hätten. Das geht an den Kern unserer Identität tatsächlich. Also wir sind hier an einem Punkt, und das ist eben auch der Grund, warum ich warum ich so einsteige bei diesen Themen. Hast du mich sehr schön getriggert mit dem Wort der Demokratisierung gerade. Wir sind an einem Punkt, wo wir drohen, uns selbst aufzugeben als Wissensgesellschaft, weil Wissen nichts ist, was man hat, sondern etwas, was man tut.
Was meinst du, ist die Motivation hinter dieser Entwicklung? Also geht es da um pure Faulheit oder ist das Zeitmangel? Nutzen wir die Sachen falsch?
Faulheit ist ja empirisch sogar gar nicht mal so ein unbedeutender Faktor als Grund für die Vermeidung aufwendiger Denkprozesse, weil Denken tatsächlich unglaublich anstrengend ist. Also es verbraucht richtig viel Zucker, so, ne? Und es braucht Zeit. Und ich meine, wenn man mal drauf guckt, wie uns im Moment KI-Produkte eigentlich ununterbrochen verhökert werden sollen, dann immer unter dem Hinweis auf Effizienz zu gewinnen und auf Produktivität zu gewinnen. Das ist immer eine Zeitschrumpfung. Mhm. Ja? Und das, was wir aber als KünstlerInnen natürlich wissen, ist, dass wir Zeit brauchen. Zum Reifen, zum Denken. Wir müssen auch zwischendurch mal die Kaffeemaschine entkalken und Kabel aufrollen und solche Dinge machen, Staubsaugen, damit in einem Moment ohne Beobachtung die Dinge im Kopf an die richtigen Plätze rücken. Ja, also weil
sehr so, schön formuliert.
Und es gibt ja diesen Satz, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Den haben wir in der Zeit der Auseinandersetzung, also in der Phase der Auseinandersetzung zwischen GEMA und YouTube ununterbrochen an die Köpfe geknallt bekommen. Ne? Das war so ab 2009. Und da hieß es immer, ihr seid von gestern und ihr werdet weggeschwemmt. Wir sind nicht weggeschwemmt worden übrigens, by the way, sondern wir sind noch da. Und übrigens, YouTube ist auch noch da. Und das wäre mal ein Hinweis darauf, sich anzugucken, wie das mit solchen Narrativen manchmal ist. Und dass über 200.000 Leute in Deutschland demonstriert haben gegen Uploadfilter, die längst da waren. Und dass die Uploadfilter, die anschließend kamen, überhaupt nichts daran geändert haben, wie dieses Produkt funktioniert. Das sind alles Dinge, über die könnte man reden. Aber dieser Satz, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ich halte den natürlich auch für falsch. Ich glaube, dass wir, wenn wir über dieses Thema KI jetzt sprechen, den Satz anders fassen müssen. Er müsste nämlich eigentlich heißen, wer sich nicht die Zeit nimmt, der geht vor der Zeit.
Stark.
Ja, also wir verbrauchen uns selbst und wir geben das auf, was uns ermöglicht, brillant zu sein und ein Kulturklima zu schaffen, ein kulturelles Klima zu schaffen, was Innovationsanreize mit sich bringt. Und wir glauben tatsächlich, wir könnten alles noch weiter verdichten und noch weiter auf Effizienz trimmen. Und gerade das Denken lässt sich nicht auf Effizienz trimmen.
Es ist wirklich die Frage, profitieren wir als Mensch von dieser Haltung? Ich habe oft den Eindruck, dass die künstlerische Haltung, das künstlerische Erfahren der Welt für viele nicht greifbar
nicht
ist.
Ja,
ja, nicht nachvollziehbar, genau. Nicht greifbar. Ja. Also ich vergleiche das immer gerne, ohne das zu werten, aber wir haben in Harry Potter dieses wunderbare Beispiel der Muggel. Und das sind keine schlechteren Menschen als die Magier, aber sie sind anders. Sie können nicht zaubern. Und dementsprechend können sie auch viele Dinge nicht wahrnehmen und nachvollziehen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das auch beim künstlerischen Schaffen so ist, dass es natürlich vollkommen berechtigt ist, dass Menschen nicht in diesen Bereich gehen, weil sie den Drang nicht dazu haben. Ich habe anderen Drang nicht. Aber dass oft in der Diskussion die Muggelhaltung wertvoller ist als die Haltung der Magier.
Ja, ja. Vielleicht, weil sie verbreiteter ist?
Ja, vielleicht ist sie verbreiteter. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man damit mehr Geld machen als mit der anderen. Aber wenn ich mir ansehe, was unsere Gesellschaft füttert, nährt, denke ich, dass sie die gleiche Berechtigung hat wie die eben technologische Haltung. Und ich das, ja, also im Grunde ungerecht finde, dass wir uns in eine andere Sprache übersetzen müssen, um respektiert zu werden.
Absolut.
Wohingegen die andere Seite ihre Sprache auf unseren Bereich anwenden darf.
Ja, kann ich ganz viel mit anfangen. Übrigens auch mit der ganzen bildhaften Harry Potter Welt, die ja sehr viel über diese Dynamiken des Umgangs miteinander und die Dynamiken von Ausgrenzung und Marginalisierung erzählt. Ne? Also es ist ja eigentlich die ganze Zeit eine Geschichte von Marginalisierten, die ihren Platz in der Gesellschaft suchen und reklamieren. Der US-amerikanische Visual Artist Stephen Zapata hat einen fantastischen TEDx-Talk gemacht, Anfang letzten Jahres, also Anfang 23. Und der kommt irgendwo, also da geht es um KI und Kunst. Und er kommt irgendwo zu so einem Zwischenfazit, wo er sagt, wir werden auch in einem Zeitalter der künstlichen Intelligenz weiter Dinge haben, Gegenstände haben, die sich wie Kunst anfühlen. Aber wir werden das verlieren, was wir gewinnen könnten, indem wir Kunst machen. Und das ist natürlich, also es ist nach meinem Dafürhalten einer der klügsten Sätze, die ich bislang, oder eine der klügsten Äußerungen, die ich bislang in diesem Zusammenhang so präzise gehört habe. Es ist ohnehin wirklich fantastisch, was er da gemacht hat. Kann ich nur ans Herz legen, sich das anzugucken. Und ich stimme dem aus vollem Herzen zu, weil ich selber Künstler bin. Und weil ich selber weiß, dass für mich das Kunstmachen viel, viel wichtiger ist als das Geld, was ich damit verdienen kann oder das Renommee, was ich damit gewinnen kann oder so, sondern der Prozess, wenn ich hier in meinem Studio sitze und verschmelze mit der Arbeit und in einen Rausch gerate irgendwo, das ist natürlich das, wonach ich mich eigentlich sehne. Ich will dann aber schon auch Publikum und ich muss davon leben können, denn das Studium war nicht umsonst. Und blöderweise müssen auch Menschen, die Kunst machen dürfen in ihrem Alltag, irgendwie Miete zahlen und Brot essen. So, ne? Und also wir haben ein Problem damit, dass kulturelle Arbeit nicht als Arbeit gesehen wird, nicht als Arbeit anerkannt wird und deswegen nicht als Arbeit behandelt wird, auch vor dem Recht oft an vielen Stellen nicht. Das ist ein ganz grundsätzliches Problem. Aber was mir gleichzeitig eben an der Stelle natürlich sofort durch den Kopf geht, das ist, dass ich ja eben in meiner musiksystematischen und konkreten musikpsychologischen Perspektive eine ganz grundsätzliche Unterscheidung vornehme zwischen Produktion und Rezeption. Ich glaube halt einfach nicht, dass wir von einem Publikum erwarten dürfen, dass das Publikum weiß, warum wir was wie gemacht haben. Ich bin ja Filmkomponist und Hörspielkomponist und in meiner berufspraktischen Erfahrung ist es ganz einfach so, dass ich immer wieder festgestellt habe, dass das Publikum eh macht, was das Publikum machen möchte. Du machst einen Film, gehst mit dem auf ein großes Festival, zum Beispiel auf die Berlinale, hast eine Premiere und dann lacht das Publikum an einer Stelle, die nicht geplant war. Aber das ganze Publikum, und es ist auch kein fieses Lachen, sondern es ist wahrscheinlich sowas wie ein Entlastungslachen, weil das nötig ist, wenn du in einen ganz dunklen, beklemmenden Film eintauchst, der dich die ganze Zeit irgendwie körperlich auch packt und so. Und irgendwo brauchst du ein Release und einer fängt an und die anderen machen mit. Und der nächste Abend, gleicher Saal, anderes Publikum, vermeintlich gleicher Film und sie lachen schon wieder, aber wieder an einer anderen Stelle. So. Und das macht einen natürlich ein bisschen demütig. Man muss sich dann schon irgendwann eingestehen, dass das Publikum einfach von uns zwar ein Stück weit manipulierbar ist, aber nicht determinierbar. Die machen, was sie wollen. Und wir können gegen die und ohne sie auch kein Produkt erfolgreich machen. Und ich finde, das müssen wir ihnen zugestehen. Wir müssen dem Publikum zugestehen, dass es nicht weiß, wie wir gelitten haben oder ob es uns nur 3 Minuten gekostet hat, irgendwas zu machen. Das ist nämlich tatsächlich auch ganz wichtig, weil manchmal sind die erfolgreichen Dinge in 3 Minuten entstanden. Die 3 Minuten haben aber ein Leben vorher gebraucht. Ja? Und es hat ein Leben gebraucht, um diese 3 Minuten zu ermöglichen. Und was für ein Schwachsinn, wenn dann jemand hingeht und versucht, das in Minuten runterzubrechen.
Denn, Stundensätze.
Ja, ich meine, das sind ja Dinge, über die wir reden. Ne? Das sind ja Dinge, die an uns herangetragen werden. Ja. Und die Frage, welcher Wert jetzt darin steckt, ist ja allein an der Stelle schon und in der Hinsicht schon oft unanständig, als der Wert, über den wir sprechen, immer nur ein monetärer ist. Wenn aber das stimmt, dass wir als Kunstschaffende, als Kulturschaffende, als KünstlerInnen und als schöpferisch Tätige einen Innovationszugewinn für die Gesellschaft immer schaffen, dann sind wir eben auf der Ebene der ideellen Wertschöpfung. Es gibt eben auch in der Definition des Begriffs Wertschöpfung zwei Ebenen. Es gibt die materielle und es gibt die ideelle. Und wenn wir ständig der Gesellschaft einen Mehrwert bringen, den die Gesellschaft auch gerne für sich in Anspruch nimmt und nutzt, dann stellt sich irgendwann die Frage, warum die Gesellschaft uns dafür nicht eigentlich ein Stück weit Sicherheit bieten können, sollen müsste. So. Und daraus ergibt sich dann zum Beispiel schon wieder die Frage bezüglich generativer KI und des Trainings generativer KI, wenn die Zugewinne für die Gesellschaft so erheblich sein sollten, wie die Konzerne das im Moment versprechen, wer soll denn dann eigentlich bezahlen für die Leistungen, die wir erbringen müssen? Sollten wir das tun oder sollte die Gesellschaft das tun? Mhm. Ja, wessen, also das hattest du ja vorhin auch Anna schon gefragt, ne? Ja. Wer hat denn eigentlich den Vorteil? Und die Frage, die sollten wir uns wirklich ernsthaft mal stellen und da sollten wir zu ernsthaften Bewertungen kommen. Und meine Vermutung ist, dass diejenigen, die im Moment zur Bezahlung herangezogen werden, indem sie nämlich umsonst den Treibstoff für die Systeme anliefern sollen, ja, nicht diejenigen sind, die irgendeinen Vorteil haben. Also kann das nicht gerecht sein und es kann auch nicht rechtens sein.
Ja. Aktuell sind es ja aus meiner Sicht nur die Konzerne. Auch die Gesellschaft profitiert noch nicht in der
Art und Weise. Das ist genau der Punkt.
Da hatten wir es ja von. Aber wenn du dann irgendwie, ich sag jetzt mal ganz plastisch, bei einem Grillabend mit jemandem diese Diskussion führst und der sagt dann, ja gut, aber dafür kann mir jetzt irgendwie ChatGPT hier als Large Language Model schon mal im Alltag irgendwie helfen, meine Business-Skripte zusammenzufassen oder auch zu verlängern. Das sind ja beliebige
Hinrichtungen.
Dann ist das so sofort quasi, dann ist dieser Käse sofort gegessen, weil aus deren Sicht profitieren eben doch schon jetzt so die kleinen Individuen, die das eben nutzen. Also ich möchte sagen, die Gesellschaft im weitesten Sinne.
Ja, aber ich glaube, das darf man eben nicht gleichsetzen. Es profitieren diejenigen, die es zu nutzen wissen und nicht die Gesellschaft. Das ist ein Unterschied. Und ich glaube, das ist eben eine der Unanständigkeiten in dieser Debatte, dass es einfach eines bestimmten Mindsets bedarf, um überhaupt mit dieser Technologie arbeiten zu können und einen Vorteil daraus ziehen zu können. Und warum um Himmels Willen sollen wir alle dafür löhnen, dass Einzelne diesen Vorteil haben? Ja, und was du vorhin gesagt hast, Sebastian, ist ja noch ein Stück weit weiter zu drehen. Es sind nämlich nicht nur Konzerne, die im Moment den Gewinn abschöpfen, sondern es sind Konzerne in anderen Volkswirtschaften.
Völlig richtig.
Ja, also was halt de facto gerade geschieht, und ich glaube, das muss man sich wirklich mal klar machen. Also ich gehe mal einen kleinen Schritt zurück. Ich hatte vorhin gesprochen von, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Damit ist ja immer die Unterstellung verbunden, so wie bei den Droschkenkutschern damals, als das Kfz kam. Die waren dann halt irgendwann auch weg. Die fanden Autos auch doof, aber die konnten sich nicht dagegen wehren. Und dann wurde halt ihr Berufsbild nicht mehr nachgefragt. Also ihre Leistung
immer,
war nicht mehr nachgefragt.
Immer dieses Beispiel.
Genau, ja, natürlich. Darauf reite ich natürlich jetzt extra auch rum. Ne?
Und
das ist einfach falsch. Das ist einfach falsch. In diesem ganz konkreten Fall ist es ganz konkret falsch, weil wir ja nicht nachgefragt sind, sondern im Gegenteil 100% Nachfrage haben. Diese Systeme, vielmehr die Modelle, die KI-Modelle können ja nicht trainiert werden ohne unsere Inhalte und das auch auf unabsehbare Zeit, weil im Moment eine erregte wissenschaftliche Debatte darüber tobt, ob man möglicherweise in Zukunft generative KI-Modelle auch mit synthetischen, das heißt mit generierten Inhalten trainieren kann. Das ist aber noch nicht Status quo und bis das nicht geklärt ist und es gibt große Skepsis, ob das funktionieren wird, aber de facto ist es im Moment nicht der Fall. Also sind sie angewiesen auf unsere Inhalte. Punkt. So, ich meine, das ist doch perfekt, weil jetzt könnte man sagen, na super, haben wir ja einen Markt. Ja, halten wir die Hand auf und lassen uns bezahlen für die Leistung, die wir brauchen. Ja? Und genau das wird uns verweigert. Und an der Stelle muss man dann einfach sagen, da ist einfach dieses Bild vom Droschkenkutscher einfach falsch, weil es nämlich davon ausgeht, dass eine Nachfrage erlöscht. Wir haben aber eine Nachfrage, die hinzugekommen ist. Und eine Nachfrage, die sich verstetigt und in einem rechtlichen Zusammenhang, wie zum Beispiel im EU-Kontext, wo das zentrale Mandat der Europäischen Union ein Binnenmarktmandat ist, muss man sich wirklich fragen, wie die Politik das überhaupt zulassen kann, dass es so weit kommt, dass wir über sowas diskutieren müssen. Denn es wird das Weltwissen aus Europa abgezogen und in Konzernprodukte in den USA und in Asien eingemauert, um dann an uns zurückverkauft zu werden. Ich meine, das muss man erstmal rationalisieren.
Ja. Ich muss da ganz oft an unsere Regulierung hinsichtlich Inhaltsstoffe in Lebensmitteln denken. Als einfacher Vergleich, was du hier in Europa kaufen kannst an Lebensmitteln, hat komplett andere Inhaltsstoffe als das gleiche Produkt, ja, zum Beispiel in den USA.
Ja.
Und das hat bestimmte Gründe. Ich glaube nicht, dass ich das als Verbraucherin schmecke. Und das ist ja ganz oft das Argument. Rezipierenden, die merken das ja gar nicht. Die merken das gar nicht so. Mhm. Und darum geht es
nicht. Die merken das auch nicht, wenn sie Krebs kriegen oder fett werden. Oder
das ist der Punkt. Genau, ja, die merken das nicht. Wir merken das nicht. Wir merken, viele Leute merken nicht, wenn es KI-generierte Musik und Bilder ist.
Ja.
Das ist nicht der Auftrag. Wir haben nicht die niedrigste Schwelle als, genau, Indikator dafür, was in Ordnung ist oder,
genau,
nicht.
Genau, richtig. Also wir sind an einem, ja, Punkt, wo wir eigentlich nur noch erwarten, dass es gut genug ist und es muss nicht mehr gut sein. Und das war früher mal anders.
Genau dieses Ding. Wie viel muss ich machen, damit ich durchkomme?
Genau.
Ja. Ist für uns überhaupt nicht die Frage.
Mhm.
Also wenn ich arbeite, wenn ich eine Aufnahme, ja, mache und der Kunde sagt, ja super, stimmt so, ich höre da aber was drin, sage ich, darf ich einen noch, darf ich noch einmal machen?
Mhm.
Natürlich gebe ich in dem Moment zu, dass ich nicht es für mein Verstehen perfekt gemacht habe, aber ich lasse eben zu, dass es noch was Größeres wird, dass ich selber daran wachse,
ja,
und das ja nicht nur in der Aufnahme, ich wachse als Person in dem Moment, und es ist meistens so, dass die KundInnen das dann schon noch spüren, und,
ja,
das ist eben, glaube ich, das, deswegen haben sie ja uns gebucht, deswegen, ja, wollen sie ja mit uns arbeiten.
Also, zwei Dinge, zwei Richtungen. Das eine ist, ich habe ganz lange gesessen in den Jurys zum Deutschen Hörbuchpreis und habe pro Jahr um die 320 Einreichungen gesichtet in der Nominierungsjury.
Wow.
Ja, also wir haben wirklich meterweise Respekt pro Jahr die, ja, CDs reingekriegt.
Krass.
Und ich habe ja selber auch viel im Bereich Hörspiel gearbeitet und du kriegst sehr spitze Ohren relativ schnell dafür, was es für unfassbare Unterschiede gibt zwischen den Leistungsniveaus, die dir da angeboten werden. Und wenn
der
ich jetzt
Sprecher, ne? Oder Sprecherin.
In den Sprecherleistungen, aber auch in nicht vorhandener Regieleistung zum Beispiel.
Ah, ne?
Also
okay.
Oft muss man sich ja auch fragen, hatte eigentlich jemand zugehört? Also wenn ein Name in einem Hörbuch 20 Mal unterschiedlich ausgesprochen wird, dann hat offenbar keiner zugehört. Ja,
oh mein Gott.
Ja. Vielleicht noch nicht mal die Person, Wahnsinn, die gesprochen hat. Ja? Und um ehrlich zu sein, an so einem Punkt bin ich dann auch so weit zu sagen, weißt du, dann lass es eine KI machen, weil wenn es egal ist, dann macht die KI es wenigstens einheitlich. So,
kein,
ja,
Thema.
Das, und das meine ich sogar ernst, weil
yeah,
das was
wir
mich
auch
am meisten, was mich wirklich am meisten echauffiert und richtig stinkig macht, ist eine Minderleistung an der Stelle, die mir irgendwie Stunden meines Lebens rauben soll und am Schluss keinen Genuss, keinen Gewinn bringt. Und dann höre ich,
absolut,
im nächsten Moment jemanden wie Stefan Kaminski oder so und weiß, wie gut das sein kann und bin nochmal umso frustrierter, dass das andere mir überhaupt angeboten wurde.
Ja,
ja, wie kommt das denn in die Vorschlagsliste, habe ich mich gerade schon gefragt. Ja.
Naja, also ich bin da nicht mehr aktiv und ich,
ja,
kann also jetzt nicht mehr über den aktuellen Status quo sprechen, nur ich höre, wenn ich unterwegs bin und ich reise ja ununterbrochen im Moment, ganz viel Hörbücher. Und die Niveauunterschiede sind so frappierend, dass man das, ja, wirklich ganz schwer in Worte fassen kann, weil ich will ja auch niemandem in den Rücken fallen. Nur, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir sind selbst mit dran schuld, dass wir einen Status quo haben in der Kulturproduktion, in der Medienproduktion, der ganz stark generisch geworden ist. Also der ganz stark mit einer Durchschnittsleistung zu tun hat, die irgendwie noch, ja, die sich im Wesentlichen dadurch abzeichnet, dass da halt irgendwie Ton ist.
Ja.
So, ja,
ja,
so,
ja.
Und also solange die Aufnahme gelaufen ist, ist die Leistung erbracht. Und, ja, das ist natürlich nicht das, worum wir kämpfen sollten, sondern wir sollten darum kämpfen, dass wir den Unterschied machen dürfen und dass wir besser sein dürfen. Das ist das eine. Und das andere ist aber eben, dass aus der Sicht eben der psychologischen Sicht, die ich vorhin schon mal angesprochen habe und der Unterscheidung zwischen Produktion und Rezeption, ich einfach akzeptieren muss, dass es ein Publikum gibt, was nicht meinen Anspruch hat und auch nicht die gleichen Gegenstände hört, die ich höre und sich nicht so sehr dafür begeistern kann. Ich komme nochmal auf Stefan Kaminski zurück. den ich wirklich vergöttere dafür, der hat ein Kinderhörbuch gemacht, das heißt, bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt. Ja, und das ist so ein akustisches Wimmelbuch, ja, Wimmelbild.
Stark. Okay.
Und ich weiß nicht, ob er 13 oder 15 oder 38 Rollen mit einer Stimme da macht. Es ist unglaublich und es ist so, wenn du das Kindern schenkst, und ich habe es halt mehrfach verschenkt, die hören halt nicht mehr auf, das zu hören. Das ist für die Eltern eine echte Qual auf Dauer.
Wow.
Okay. Ihr wisst, wovon ich rede. Aber es ist einfach so fantastisch, großartig, inspirierend und auch aktivierend, dass alles daran richtig ist.
Ja? Du sagst besser als Pepper Woods?
Da kann ich mich jetzt zum Glück nicht, da kann ich mich nicht informiert zu äußern.
Gut,
bring ihn nicht in Bedrängnis.
Er zwinkert zu Videochat.
Der Sprecher der Initiative Urheberrecht sagt.
Nee, ich werde mich jetzt einfach nur über Stefan Kaminski äußern, das kann ich mit gutem Gewissen tun.
Perfekt.
Und es gibt natürlich auch noch andere, ne? Und das ist eben, was da an Leben drin steckt. Was da an Wissen über Menschen drin steckt, was da an Weisheit, an Tiefe, an zugehört haben drin steckt. Ja, das ist einfach so unglaublich und das ist auch nicht in Geldwert zu bemessen. Ja. Natürlich muss so jemand gut bezahlt werden, aber das ist trivial. So, das andere ist dieser psychologische Aspekt von Produktion und Rezeption. Ein Publikum muss das nicht wissen, muss das nicht verstehen, muss das nicht unterscheiden können. Das Publikum muss nur sagen, ich will das oder ich will das nicht und ich will mehr davon oder nicht. So. Und ich glaube, damit werden wir umgehen müssen. Deswegen halte ich auch diese ganzen Tests, die überall gemacht werden, diese Spielchen Bot or Not, für kompletten Quatsch. Ja, natürlich können wir es nicht auseinanderhalten ab einem bestimmten Grad. So, das ist erschreckend, aber es ist, wie es ist, das wissen wir doch auch alle. Ja? Was will man denn eigentlich zeigen? Was will man damit zeigen? Ich habe das bis heute nicht verstanden und ich habe so oft erlebt, dass das gemacht wurde und ich weiß nicht genau, ob die Leute vielleicht gar nicht drüber nachdenken, was sie da machen. Ja, wir wissen das nicht mehr. Okay, Punkt. Das wird noch schlimmer. Die Frage ist doch nicht, ob wir das auseinanderhalten können, sondern ob wir nicht wissen sollten, dass Menschen daran gearbeitet haben, indem es zum Beispiel ein Label dafür gibt, Human Made oder sowas. Ne? Das ist nämlich ein bisschen wie bei der Kennzeichnung für Lebensmittel. Es schmeckt auch, wenn es mit ganz vielen E's versehen ist, irgendwie. Aber wenn du die ganze Zeit E's in dich reinpackst, dann wird es auf Dauer nicht gut gehen. Und genau das ist die Problematik, die wir eben im Moment schon ganz klar absehen können. Und ich weiß nicht, ob ihr so Zahlen kennt. Also es gibt eine Zahl einer Studie, die erst einen Monat alt ist, dass inzwischen schon 57% aller im Netz vorhandenen Texte generierte Texte sind. Wow. Das ist erstaunlich erstmal als Krass. Zahl. Es gibt auch eine Hochrechnung, dass das bis, ich glaube, 96% aller Texte sein sollen. Das ist aber vergleichsweise trivial tatsächlich, wenn man sich anguckt, was das unter Umständen bedeutet oder was der Grund dafür sein kann. Also Übersetzungen, automatisierte Übersetzungen zum Beispiel, ne, die irgendjemand speichert, irgendwo hinpackt oder irgendwie weiterverbreitet oder so. Das geht ja wahnsinnig schnell, dafür muss man keinen Aufwand treiben. Ne? Oder die ganzen Zusammenfassungen, die wir jetzt im Moment alle an der Hand haben zum Beispiel und so. Aber die Anzahl dieser Texte wächst so drastisch, dass eine Wirkung quasi jetzt schon absehbar ist, dass sie nämlich die menschengemachten Texte verdecken. Ja, und das ist ja das Phänomen, was wir auf Spotify zum Beispiel schon längst kennen, dass nämlich einfach Scheißmusik, die Musik, die zu finden sich lohnen würde, verdeckt.
Ja, das sage ich aber jetzt.
Der schieren Masse nicht mehr.
Natürlich, rein quantitativ.
Genau, diese Stücke zu finden.
Genau, genau.
Und wir haben eben aufgegeben, Wegweiser setzen zu wollen. Ne? Also die Wegweiser, die wir noch haben, sind Playlisten. Aber das, was früher Musikjournalismus gemacht hat, was kuratierte Musiksendungen im Rundfunk gemacht haben, im Radio, was wir gemeinsam gehört haben und wo wir uns anschließend drüber auseinandersetzen konnten, das haben wir so halt nicht mehr. Das heißt auch, dass wir uns auf eine Welt zubewegen, in der sowas wie Bespoke Entertainment, also individualisiert generierte Inhalte für eine einzelne Person, uns noch viel weiter voneinander trennen werden, statt einen gemeinsamen Boden zu schaffen und zu begründen. Ja? Und ich glaube, da müssen wir eben aufpassen.
Früher wusstest du, am Montag reden alle über Wetten, dass und was Thomas Gottschalk wieder für ein schreckliches Kleid getragen hat. Aber es war jetzt so, dass wir schon mehrmals irgendwie uns versucht haben, über Serien zu unterhalten im Freundeskreis. Und jeder guckt was anderes. Du findest ja gar keinen gemeinsamen Nenner mehr.
Genau.
Was du aber gerade
selbst sowas wie Game of Thrones oder jetzt, also Herr der Ringe kann nicht mehr das leisten, was Game of Thrones damals geleistet hat. Ne?
Genau.
Also es gibt diese Gemeinsamkeit nicht mehr.
Da sind nur ein paar Jahre dazwischen und trotzdem reden wir irgendwie von völlig verschiedenem Konsumverhalten. Mhm. Und das, was du vorhin sagtest mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner, also so viel da reinstecken, dass es bei diesem Produkt irgendwie, dass es von den Konsumenten irgendwie angenommen wird, aber auch nicht geil ist, das ist genau das, was ich auch beim Radio erlebe. Mhm. Und leider deswegen ja auch mein Rückzug aus dieser Branche, weil ich gesagt habe, okay, das, was wir da machen, ist nur noch Dudelfunk. Und es war wirklich so, dass es eigentlich per se alle Stationen betrifft, die ich jetzt so wahrnehme, bis auf ganz wenige Ausnahmen in Deutschland. Mhm. Und wenn wir da sagen, wir geben, wie du sagtest, Kuratierung von Musik auf, wir verlassen uns dann nur noch auf Marktforschung und versuchen, das zu spielen, das muss man sich mal vorstellen, was Menschen am Telefon als Hook vorgespielt bekommen. Und in dieser Hörsituation sagen sie dann, ah ja, stimmt, die Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, das finde ich eigentlich ganz nett. Ja, ja, das ist gut. Mhm. Und daraus resultieren die Playlisten bei Rundfunkstationen, die dann denken, sie hätten die Wahrheit mit die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja. Das ist ja völliger Wahnsinn. Die Hörsituation ist ja eine ganz andere. Und dann spielen sie diesen Song 25 Mal am Tag. Also da steckt so viel Geld in Marktforschung, in vermeintlicher Weisheit und du denkst am Schluss, ja Leute, ihr hättet einfach auf euren Bauch hören sollen, das wäre es gewesen.
Und vor allem dazu stehen, ne? Also darauf hören und dann in eine Haltung gehen. Und ich glaube, also das Interessante ist doch, wenn wir heute auf die politische Landschaft gucken und auf die ganzen Konflikte, die uns so auseinanderreißen oder zerreißen, auch gesellschaftlich, dann haben wir es ja ganz oft mit Haltungsproblemen zu tun, dass man sich gegenseitig Haltungen vorwirft und sagt, du machst jetzt hier Haltungsterrorismus oder was auch immer. und gleichzeitig ist es doch eigentlich so, dass wir an unglaublich vielen Stellen merken, dass Leute nicht mehr bereit sind, den Preis zu zahlen, den es bedeutet, den es halt hat, eine Haltung wirklich einzunehmen und sie nicht nur zu äußern, ja, also einzustehen für etwas, was man tut. Und das ist eben auch wieder ein Punkt, wo ich ganz stark, also das ist jetzt ein weiter Sprung, aber vielleicht könnt ihr den nachvollziehen, da bin ich eben auch schon wieder beim Urheberrecht. Denn wir in der Initiative Urheberrecht, wir vertreten ja auch die Interessen zum Beispiel von JournalistInnen, von KriegsberichterstatterInnen, von PressefotografInnen und so. Ne? Und die haften für die Inhalte, die übernehmen die Verantwortung für jeden Inhalt, den sie rausgeben, in dem ganz konkreten Sinne, dass sie dafür gerade stehen, dass das einer Wahrheit entspricht.
Und das könnte
und jetzt haben wir generiert
Kriegstreiberei sein, was
natürlich,
sie da machen, wenn
natürlich,
es falsch ist.
Wow. Natürlich, und jetzt haben wir generierte Inhalte, für die schon rechtlich niemand mehr haften kann. Keiner die Verantwortung übernimmt. Und wir tun so, als ob das keinen Unterschied machen würde. Natürlich macht das einen Unterschied, ganz offensichtlich macht das einen Unterschied. Ja. Und zwar an diesem Kern, an dieser Kernstelle unserer Gesellschaft, wo wir nämlich einfach überlegen, was hält uns eigentlich zusammen? Und wenn wir das, was uns zusammenhält, nicht mehr definiert kriegen, dann geben wir uns auf.
Ja. Das ist, sehen wir genauso in unserem Bereich eben, das ist auch immer mein Argument, dass es natürlich so ist, dass Sprechende von ihrem Beruf leben und wir machen auch Werbung und all solche Sachen, ne? Aber jede einzelne Stimme hat ihre eigenen Grenzen, bis wofür sie ihre Stimme geben wird.
Ja.
Und dann gibt es natürlich auch diese Ausschlussverträge, wo man sagt, aber du sprichst ja jetzt für BMW, du kannst jetzt nicht für Audi oder was immer, ne?
Okay, das kommt
noch hinzu. Aber es ist so, dass natürlich am Ende eine Person dahinter steht und die sagt, ich finde das okay, dafür meine Stimme zu geben. Und es gibt andere Inhalte, wo ich sie nicht geben würde.
Absolut. Und übrigens finde ich das ganz spannend, was du gerade da mit diesem Brand, mit dieser Exklusivitätsfrage bezüglich bestimmter Brands. Du kannst ja auch eine Station Voice für eine Station sein. Dann kannst du in dem Moment halt nicht die Station Voice für alle anderen Stationen auch sein, weil du nämlich in deiner Individualität an der Stelle gefragt bist. Und nicht einfach nur als irgendein Sprechautomat.
Du hast mich auch mit einer Aussage getriggert, da müssen wir auch gleich mal drauf zurückkommen. Aber ich möchte dich nicht unterbrechen, wir haben so ein Delay.
Ihr müsst mich, glaube ich, unterbrechen, das ist schon in Ordnung. Aber das Ding ist einfach, dass wir ja jetzt eine Situation haben und ich glaube, das ist den wenigsten so richtig in der drastischen Konsequenz für das gesellschaftliche Miteinander wirklich bewusst, wo es niederschwellig möglich ist, also vor einem Jahr war es schon möglich, unser aller Stimme zu klonen, und inzwischen kann man auch ohne weiteres unser Gesicht mit dieser Stimme zusammenbringen. Dafür brauchen wir nur ein Foto, ja, und 15 Sekunden Ton. Mhm. Und das dauert eine halbe Minute oder sowas, bis so ein Ding generiert ist, und wir schreiben dann per Text rein, was die Person mit ihrer Stimme sagen soll, und das ist Identitätsdiebstahl. Der ist aber im Recht nicht vorgesehen, weil er bislang nicht möglich war, und wir haben keine Möglichkeit im Moment, dem etwas entgegenzusetzen, im Urheberrecht nicht, weil das Urheberrecht ja die Leistung schützt, die aber da gar nicht mehr erbracht wird.
Stimmt.
Ja? Ja. Und deswegen werden wir zum Beispiel überlegen müssen, ob wir sowas wie ein KI-Recht brauchen oder ob wir mit den Instrumenten eines nochmal genauer betrachteten Persönlichkeitsrechts an der Stelle dann versuchen, Identität zu schützen. Das machen die Amerikaner im Moment sehr viel weiterreichend, als es die Europäer tun. Die Europäer sind in anderen Dingen schon sehr gut und sehr weit vorne. Ja, also der Elvis Act in den USA zum Beispiel, da geht es genau darum, dass eben die Persönlichkeitsmerkmale nicht geklont und nicht gestohlen werden dürfen und dass man das auch verfolgen können muss. Das gibt es bei uns im Moment noch gar nicht. Und ich glaube, die drastische Bedeutung ist den wenigsten klar.
Nee, aber das große Problem in den USA ist dann eben, dass es diese einzelnen Staaten gibt und dass eben der Elvis Act ja nur in Tennessee gilt.
Absolut.
Und
absolut.
Das
aber
ist
er ist
dann
schon mal
wieder,
da.
Ne? Ja, natürlich. Es ist ein Zeichen und in California kommen ja auch bestimmte Zeichen. Aber das ist natürlich auch so, dass in diesen Staaten bestimmte Industrien ansässig sind, für die das relevant ist. Mhm. Und auch das
ist aber
zeigt
eben nicht nur für Industrien relevant, es ist auch für Demokratien relevant.
Das korrekt,
oder
absolut.
Oder für Enkeltricks.
Aber das ist korrekt, aber es muss im Grunde von Industrien forciert werden.
Ja.
Das ist der Eindruck, den ich habe. Wenn eine Industrie ein Interesse hat, das zu schützen, dann können wir das umsetzen.
Ja,
aber nicht, wenn Komponist Matthias Hornschuh sagt, das ist für mich aber irgendwie auch nicht
ist
cool.
Doch auch eine interessante Bestandsaufnahme bezüglich des Standes der Demokratien im Moment, oder?
Absolut.
Wollen wir vielleicht Sebastian mal die Möglichkeit geben, seinen Trigger jetzt abzuarbeiten?
Jetzt seinen Trigger. Sprich über deinen Trigger, Sebastian.
Du sprachst über Haltung und Haltung zeigen und dann aber eben auch zu dieser Haltung stehen. Und das war genau das, was ich erlebt habe in jüngster Vergangenheit. Ich habe das Anna schon berichtet. Es gab eben eine Anfrage von einem Tonstudio, das hat eine bestehende Produktion hergenommen und hat gemeint, lieber Sebastian, du sprichst diese Produktion, der Kunde ist aber nicht mehr bereit dafür, so viel Geld auszugeben. Es gibt ein Buyout-Problem. Buyouts sind die Rechte, um das Ganze zu verwerten. Das heißt, jedes Mal, wenn das ganze Ding gesendet wird in zig verschiedenen Varianten und auf zig verschiedenen Sendern, dann entsteht so ein Hebel dadurch, dass da 5 Leute mitgewirkt haben, stimmlich, dass der Kunde sagt, das zahlen wir nicht mehr. Dann sagte ich, der Kunde ist ein multinationaler Milliardenkonzern, also das wird schon irgendwie drin sein. Ja, wollen sie aber nicht mehr zahlen, wir machen das mit dir, du kegelst alle anderen 4 raus und du machst diese Stimmen mit KI-Modulation, also Speech to Speech. Das heißt, es gibt dann noch ein Buyout für dich, aber die anderen sind halt raus. Dann sagte ich, also Freunde, meine Haltung dazu ist ganz klar nein. Erstens, ich will dann mehr als ein Buyout, aber die andere Geschichte ist, das kann ja auch so nur einmal funktionieren, und dann haben mich die Kollegen auf dem Zettel, das finde ich nicht cool, ich wünsche es mir umgekehrt genauso eben nicht, und ich habe ja auch einen Podcast, in dem ich darüber rede, dass ich genau diese Art und Weise nicht nur der technischen Produktion, sondern auch dieser Moral, die dahinter steht, eben nicht verantworten möchte, und deswegen sage ich euch hiermit ab. Und dann gab es einen Arzt, der kommt aus dem Freundeskreis, hat eben diesen ganz anderen Hintergrund, der sagte, oh mein Gott, was hast du denn jetzt gemacht? Einfach das Dreifache verhandeln und dann rein in den Deal, technischer Fortschritt und Gehirn aus. So. Und dann sind wir eben wieder bei diesem Ding. Man kann es im Freundeskreis, ich sag mal, nicht künstlerisch arbeitenden Menschen nicht erklären. Ich kann es ihm jetzt im Nachhinein erklären, dass es auf der Karma-Liste anscheinend so hoch aufgeschlagen ist, dass ich nicht nur diese Produktion auf die herkömmliche Art und Weise von dem Kunden bezahlt bekomme, sondern auch die anderen 4 Sprecher, weil, oha, plötzlich hat sich rausgestellt, wir spielen offensichtlich alle nicht mit bei diesem Spiel oder sie haben wirklich ein so verhunztes Demo da abgegeben, dass der Kunde gesagt hat, nee, wir senden es auf die alte Art und Weise, wir haben doch noch ein paar Euro gefunden in der Schublade. Das heißt, die Kunden sind davon zurückgetreten, diese Pfennigfuchserei hat aufgehört und sie machen das auf die alte Art und Weise. Und ich
Gute
bin
Geschichte.
Wirklich damit jetzt so an einem Punkt, dass ich sage, Leute, das Durchhalten lohnt sich. Das ist genau das, was die Hörbuchkollegen gerade machen oder beziehungsweise in der Games-Richtung ist das ja ein ganz brandaktuelles Thema. Dass da Verträge nicht unterschrieben werden, wenn da nicht ganz eindeutig KI auch in unseren Augen sinnvoll ausgeschlossen wird. Und das, finde ich, sollte man einfach in die Welt tragen. So.
Es ist ein Idealismus, der natürlich nur von uns allen getragen werden. Das fand ich übrigens sehr interessant, Matthias, als du bei Mike Ryder darüber gesprochen hast, dass doch bitte in dieser Situation uns nicht das Mandat entzogen wird. Es ist genau das. Ja, ich sage das, ich benutze immer das Wort das Tal der Tränen, durch das wir hindurch müssen.
Ja.
Und da brauchen wir gerade Wasser. Wir brauchen ganz, ganz viel Wasser.
Nein, und ich meine, ihr macht ja selbst diese Arbeit und ich mache inzwischen fast nichts anderes mehr als diese Arbeit. Und es gibt ja diesen schönen Satz, ich weiß nicht genau, von wem er kommt, dass es so wahnsinnig schwer ist, ehrenamtlich das aufzuräumen oder zu reparieren, was andere hauptamtlich kaputt gemacht haben. Ne?
Für einen Riesensold. Ja.
Und wir haben die Situation, es gibt jüngste Zahlen von Anke Domscheit-Berg, Bundestagsabgeordnete der Linken, aber auch eine ganz, ganz lang gediente, anerkannte Netzaktivistin, ja, Digitalexpertin, die hat in einer kleinen Anfrage an die Bundesregierung mal abgefragt, wie viele Treffen es eigentlich zwischen Microsoft und SAP, es gibt ein gemeinsames Projekt, was die machen, und der Bundesregierung und Ministerien und so gab. Es waren 110 Termine in 2,5 Jahren und bei 12 von diesen Terminen war allein der Bundeskanzler dabei. So, jetzt machen wir mit der Initiative Urheberrecht unsere Arbeit mit einer Hauptamtlichen und mit mir als Sprecher, der irgendwie so frei flottierend ist, aber eigentlich noch einen Beruf hat nebenher.
Ja.
So, ja. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie schwer das ist anzustinken. Wir sind ja nicht alleine. Es gibt die Verwertungsgesellschaften, es gibt die anderen Verbände und so, ne? Aber es ist einfach so, dass wir kein Level Playing Field haben. Wir haben keine Augenhöhe zwischen den Akteuren auf diesem Feld. Und diese Narrative, von denen wir ja ganz am Anfang schon gesprochen haben, die so simplifizierend sind und an die jetzt dieser Begriff des Snake Oil Business oder Snake Oil Salesman eben auch angedockt ist, ne? Die werden halt mit richtig viel Geld, mit voll besetzten Büros, Google hat in Brüssel alleine ein Büro mit 36 Mitarbeitern, ja? Gegen die müssen wir anstinken mit unseren 1,5 Leuten. Und die drücken diese Narrative in die Diskurse, die drücken die Zahlen und die Sheets in die entsprechenden Ministerien, in die Verwaltungen und die erzählen den Ministern und den Ministerinnen, dass die Zukunft abhängt davon, ihnen zu folgen. So, und jetzt kann man bestimmt sich trefflich darüber echauffieren, dass diese Leute denken lassen, statt selbst zu denken zum Teil. Ja? Aber gleichzeitig sind wir alle abhängig von den Informationen, die uns zur Verfügung stehen. Und jemand, der einen mit Informationen zuscheißt, hat da einen Vorteil.
Absolut. Ja. Siehe Donald Trump, der hat einfach so viel Quatsch verbreitet, dass man im Prinzip gar nicht mehr sagen konnte, welche Vorwürfe ihm man noch ernsthaft machen kann. Ne?
Ja, ja.
Auch das ein völliger Wahnsinn, einfach so viele Daten auf einen Haufen zu kippen, damit quasi die Daten, die darin enthalten sind, nicht mehr gefunden werden. Ne? Das hatten wir vorhin
mit
Spotify und der guten Musik. Genau, aber im Umkehrschluss gilt das ja auch, um Zahlen zu verstecken, kippst du halt einen Haufen andere Zahlen obendrauf.
Ja. Ja. Aber ich würde gerne noch einmal noch mal kurz zu der Haltungsfrage zurückkommen. Ich finde die nämlich wirklich ganz wichtig. Als vor einigen Monaten der Konzern Meta angekündigt hat, in Zukunft mit unser aller Daten zu trainieren und Inhalten zu trainieren, auf Facebook, auf Insta und so weiter, da gab es einen Uproar, wie man so schön sagt. Es gab also wirklich eine ziemlich stark konzertierte Aufregung und eine Opt-out-Welle. Und da haben sich in dieser Phase bei mir mehrere Personen gemeldet, die überwiegend SchriftstellerInnen waren und haben gesagt, Matthias, wenn ich jetzt meine Inhalte von Facebook runterziehe oder von Instagram, aber Facebook ist ja mehr textlastig, dann bleiben doch nur noch die Texte der Nazis, um die KI zu trainieren. Das ist doch nicht in unserem Sinne. Und ich habe in dem Moment gedacht, ey, kannst du mal sehen, was für tolle Leute wir vertreten, die machen sich immer Gedanken ums Allgemeinwohl. Ja, auch auf ihre eigenen Kosten, das ist nämlich ein Teil unserer DNA. Und gleichzeitig habe ich gedacht, das ist falsch. Es dürfte nicht passieren, dass der Staat uns in die Situation bringt, diese Verantwortung überhaupt übernehmen zu müssen an dieser Stelle.
Ja, wird aber ganz oft argumentiert. Passieren dürfen.
Ganz genau.
Wir müssen uns damit auseinandersetzen, damit wir kein einseitiges Training bekommen. Ich so, nee, Leute.
Und ich habe eben immer wieder dem Bundestag und dem Europäischen Parlament gegenüber die Frage aufgeworfen, ob die Leute eigentlich, die mir da gegenüber sitzen, nicht die teureren Eier kaufen und die teurere Milch kaufen und die Bio-Butter aus dem Regal nehmen, weil sie wissen, dass sie damit wenigstens auf diesem ganz, ganz niedrigen Niveau irgendetwas richtiger machen, ja, und einen Unterschied machen. Und dann nicken die alle. Also übrigens wirklich fast alle, ja, also auch die, die ich nie wählen würde und mit denen ich normalerweise politische Gespräche vermeide. Ich sag jetzt nicht, wen ich meine. So, und und dann stelle ich direkt im Anschluss die Nachfrage und frage, und habt ihr mal drüber nachgedacht, ob es vielleicht auch Musik von freilaufenden Komponisten in artgerechter Bodenhaltung gibt? Und dann gucken die alle total erschrocken und ertappt, weil sie natürlich überhaupt noch nie drüber nachgedacht haben. Ja, dass es Unterschiede gibt, wie mit diesen Gegenständen, die für sie einfach irgendwelche Gegenstände sind, umgegangen werden kann. Und so wie wir eben die Lebensmittelampel oder die Nutri-Ampel haben auf den Lebensmitteln, könnten wir durchaus überlegen, ob wir nicht Unterschiede machen können in der Beleumundung der Inhalte und der Vertriebswege der Inhalte. Ja? Aber die Leute, mit denen wir darüber reden, haben alle ausnahmslos Google-Mail-Accounts, die haben ausnahmslos Spotify-Abos, die sind alle Kunden bei Amazon und lassen sich jeden Tag irgendeinen einzelnen Gegenstand liefern und wundern sich darüber, dass sie keinen Parkplatz mehr kriegen auf ihrer eigenen Straße. Ja? Und die Blindheit vor den Strukturen, in denen wir alle verfangen und die mangelnde Bereitschaft, das eigene Verhalten auch mal in Frage zu stellen, das macht mich oft sehr fassungslos.
Das kann es auch nur. Das kann es auch nur. Und das, was ich ganz schwer daran finde, ist die Erklärung, wie wir als Personen wachsen, wenn wir eben nicht diese Haltung haben. Dieses, ja, kommt ja alles aus, Strom kommt aus der Steckdose, Wasser kommt aus dem Wasserhahn. Ja, genau. Ich musste daran denken, als du über die Musik gesprochen hast. Es ist für mich sowas ganz Bezeichnendes in meiner Entwicklung. Ich komme aus einem Haushalt, wo, also Musikerhaushalt. Meine Mutter hat zu Hause Klavier unterrichtet, das heißt, wir hörten den ganzen Tag Flügel. Und mein Vater hat eine der größten Klassiksammlungen Deutschlands gehabt. War bekannt unter Sammlern, Schallplatten, CDs, Kassetten. Der hat Aufnahmen gemacht, der hat Tonbänder überspielt. Also den ganzen Tag hörte man bei uns Dudel, Judel, Dudel. Und ich bin damit aufgewachsen. Das hat natürlich erstmal dazu geführt, dass ich anfangs Klassik total abgelehnt habe als Teenager natürlich. Aber was es schon getan hat, war, dass Musik unheimlich wichtig war für mich. Und ich gebe es ehrlich zu, ich liebe mein Apple Music, aber ich liebe es, weil es weiterhin sehr kuratiert ist. Ich hatte also immer eine kuratierte Sammlung auch von MP3s später. Und als ich noch zur Schule gegangen bin, war es natürlich so, eine Maxi-CD mit einem Song hat 10 Mark gekostet. Die musstest du haben. Du musstest die in dem einen CD-Laden in meiner Kleinstadt bestellen. Dann kam die nächste Woche. Du musstest dir also genau überlegen, welchen Song du für 10 Mark haben wolltest. Und da waren dann ja nur so Schrottmusik sonst drauf. Du hast nur den ersten gehört. Und hast den dann ausgetauscht und dann kam irgendwann CD-Brennen etc. Aber was ich meine ist, Musik war ganz starke Identifikation. Klar. Weil du musstest aufgrund der Mangelware Musik, klar, es gab Radio, du konntest das mitschneiden, aber dann hat einer reingelabert, ne, und so. Es war wertvoller. Und für mich ein riesen, riesen wichtiger Punkt, was ich als Musik gehört habe, zu welcher Gruppe ich dadurch gehört habe, mit wem man sich, ne, genau das. Dadurch, dass ich einen kuratierten Musikgeschmack habe, nutze ich natürlich wahnsinnig gerne jetzt Streaming, weil es mir das bringt, was ich sonst tatsächlich im Keller immer noch auf CDs habe. Ich habe sie alle noch. Aber wenn ich mich nie damit auseinandersetzen musste, dass es schwer zu erreichen ist, dann werde ich wahrscheinlich nicht diese musikalische Identifikation entwickeln.
Auf eine bestimmte, auf einem grundlegenden Level weniger bedeuten.
Ja.
Also ich glaube, ganz wichtig ist dabei ein Punkt, den wir ja auch schon gestreift haben, nämlich der Punkt der kulturellen Sozialisation und auch der Peer Group. Ne? Also dass eben musikalisches Handeln, das ist ja eben das, was ich aus dem Studium mitgenommen habe, Musik nicht als Gegenstand zu betrachten, nicht als Notentext vielleicht sogar gar, sondern als kulturelles, soziales, menschliches Handeln zu begreifen. Die unglaublich tiefe Verbindung, die zwischen Menschen in Gruppen entsteht, die sich zum Teil über kulturelle Praxis dann eben entwickeln, ja, ist von so fundamentaler Bedeutung. Und es gibt ja musikpädagogische Forschung zum Musikgeschmack. Ganz spannend aus den 90er Jahren, ich glaube 96 oder 97 war das von der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg. Die haben nämlich den Privatgeschmack vom Gruppengeschmack unterschieden. Und haben eben in jugendlichen Testgruppen zu ermitteln versucht, ob es einen Unterschied in dem zugestandenen oder in dem eingestandenen Geschmack gibt, der öffentlich geäußert wird oder privat geäußert wird. Und der ist fundamental, dieser Unterschied. Ja? Und also jemand, der in seiner Peer Group halt nie eingestehen würde, dass er bei Helene Fischer oder Andrea Berg Gänsehaut kriegt, kann das privat unter der Zusicherung von Vertraulichkeit halt durchaus tun. Und das Interessante ist ja, dass das nichts mit Lügen zu tun hat, sondern dass das zwei vorhandene Geschmacksnuancen sind. Die sind halt beide da, aber die sind nicht immer aktiviert. Mhm. Ja, und das erzählt so viel darüber, wie fundamental der Unterschied zwischen individuellem Handeln und kollektivem oder sozialem oder kulturellem Handeln an der Stelle ist. Und dass das Kulturelle eben immer was Identitätsstiftendes und was Gemeinschaftsstiftendes hat. Und ich glaube eben wirklich, das bringt mich auf eine grundsätzliche Bestandsaufnahme, die mich sehr umtreibt und die mich sehr frustriert. Uns wird ja ständig erzählt, wir müssten AI-Literacy erreichen. Das heißt, damit ist ja nichts anderes gemeint, als dass wir die Technologie verstehen sollen. Ne? Ja. Damit ist aber zum Beispiel schon nicht gemeint, dass wir die Strukturen der Unternehmen hinter der Technologie verstehen sollten, denn das ist schon wieder was anderes. Ja? Und ich glaube eben, dass das ein Irrweg ist. Ja, man muss Man sollte ein bisschen was von dieser Technologie verstehen, allein schon deswegen, weil es einem die Angst vor der Technologie nehmen kann, die ist nämlich strunzdumm. So, ja. Wenn man das verstanden hat, dann hat man schon mal weniger Angst. Das sind Autocomplete-Automaten, ja, Maschinen so. Aber die Strukturen dahinter, über die wir heute schon viel gesprochen haben, und dann eben auf der gegenüberliegenden Seite das Wissen über die Psychologie, über die Soziologie, über die kulturellen Zusammenhänge auf der anderen Seite bei den Menschen, bei denjenigen, für die Maschinen ja eigentlich da sein sollten, das wird halt nie mit abgefragt. Und diejenigen, die uns ständig was über die Technologie erzählen, wissen oft nichts über die Psychologie. Und das finde ich halt echt richtig fatal, weil so vieles, was da draußen als heißer Scheiß verkauft wird, wirklich in sich zusammenfällt, wenn man einfach nur den Spiegel davor hält.
Das war ja auch genau das Thema, das wir mit Claudia Roswandowitz hatten. In dieser Podcast-Folge ging es darum, dass diejenigen, die sagen, ich entwickle so lange einen Algorithmus, bis er nach Stimme klingt, gar nicht wissen, was der detailliert im Gehirn auf der Rezipientenseite auslöst. Fand ich auch hochspannend.
Klar.
Weil das war nie Teil des Deals. So.
Ja, und dass die Interesse auch gar nicht so hoch ist, das rauszufinden.
Nee, nein, es ist auch eine gewisse Wurstelmentalität, die da einfach sich, also es ist eine Bastlermentalität. Das sind eben schon auch Leute, die wollen mit Technik spielen, bis sie irgendein cooles Ergebnis haben. Das ist auch total legitim. Was aber eben oft eben vollständig ausgeblendet wird, oder man kann ja Dinge nur ausblenden, von denen man was ahnt. Also was nicht zur Kenntnis genommen wird, das ist, dass wir es ja ganz stark mit Projektionsergebnissen in der Wahrnehmung zu tun haben. Also dieses Stichwort Over-Reliance zum Beispiel, ne? was seit 70 Jahren belegt ist, seit den ELISA-Tests Mitte des letzten Jahrhunderts, ist eigentlich klar, dass Menschen diesen Maschinen vertrauen wollen und dass Menschen vor allem in Kontakt sein wollen. Also Menschen finden das großartig, wenn da irgendjemand etwas, also eine Entität sitzt, die ihnen jetzt endlich mal zuhört, ohne zu widersprechen. Ja, und plötzlich öffnen sie sich und lassen die intimsten Gedanken raus. Und es gibt eben einen Bericht darüber, dass die Sekretärin von Weizenbaum damals, der ja diese ELISA-Tests gemacht hat, ich nehme an, ihr kennt die, ne? Sonst müsste ich nur, okay, alles klar, muss ich kurz
erklären. Einen
kleinen alles Schwung
klar.
bitte.
Alles klar, also in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts hat der Weizenbaum, einer der wichtigen KI-Grundlagenforscher, mit einem der ersten IBM-Großrechnersysteme eine Testsituation eingerichtet, wo er, ich glaube, um die 200, 250 Standardreaktionen in einem Gespräch eingepflegt hat. Sowas wie, ach, interessant oder und oder so. Ja, also einfach nur Äußerungen, die geeignet sind, ein Gespräch am Laufen zu halten, aber nie irgendeine inhaltliche Positionierung zu dem, was gesagt wurde.
So wie wir das hier herrlich. Machen.
Ja,
genau, unser Job hier.
Man hat eben einfach herausgefunden, dass die Menschen, die wussten, dass sie vor einem Computer sitzen, binnen kurzem ihre Skepsis aufgegeben haben und nach etwas längerer Zeit angefangen haben zu vertrauen und sich in ein Gespräch zu begeben, als ob es ein Gespräch sei. Und es gibt eben die Anekdote, dass der Weizenbaum irgendwann in sein Institut zurückkam und seine Sekretärin saß vor dem Computer und er sagte, ich bräuchte jetzt das und das. Und da wendete sie sich zu ihm um und war ganz entrüstet und sagte, Sie können mich doch jetzt nicht in meinem Gespräch stören. So, ja, und das finde ich eben, also es ist einer der am meisten behandelten und bekannten Test,
wow.
Eine der Testreihen, die ganz viel über das Binnenverhältnis von Menschen zu dieser Technologie erzählen. Und es ist deswegen so interessant, sich das anzugucken, weil es ein Hinweis darauf ist, dass wir eben als Menschen connected sein wollen. Und wenn man sich aber mal überlegt, was das heute bedeutet, wenn wir Chatbots haben, die mit uns nicht mehr nur Gespräche am Laufen halten können, sondern auch Informationen gezielt abgreifen können, das ist ein Einfallstor für jede Art von Social Engineering, konkret auch von Spionage, ja, Wirtschaftsspionage, ja. Politische Spionage, militärische Spionage, was auch immer, diese Systeme können uns in den Finger wickeln. Und dafür müssen sie nichts Göttliches haben, sondern schlicht und ergreifend nur uns in der Gewissheit wägen, wir hätten ein Gegenüber. Und wir wollen aber ein Gegenüber haben und das macht uns an der Stelle zu einem willigen Opfer. Und ein LinkedIn-Kontakt von mir, Brad Hutchings heißt der, hat neulich mal da zwei sehr kluge Sätze zugesagt. Er hat gesagt, I don't want to feel connected, I want to connect. Also wir neigen dazu, uns verbunden zu fühlen. Wir neigen dazu, etwas in das Gegenüber, das dieser Computer dann ist, hinein zu projizieren, nämlich eine Belebtheit, eine magische Aura, eine Intelligenz, eine Emotion, ein Bewusstsein, was auch immer. Es ist alles nicht da, aber wir wollen das gerne haben, weil es uns nämlich ermöglicht, eine andere Art des Kontakts herzustellen, der allein auf unserer eigenen Überzeugung basiert. Und das ist eben so wahnsinnig wichtig, sich über diese Art von psychologischen Grundlagen einfach klar zu sein. Sonst reden wir über nichts, wenn wir über die Grenzen und die Gefahren der Technologie sprechen.
Und es gibt schon Dating-Plattformen, da ist der Deal von vornherein klar. Ihr chattet hier mit einem Bot, aber es gibt trotzdem zahlungswillige Abonnenten, so wie ich das verstanden habe. Ne? Ja. Einfach, weil sie eben gerne in dieser Illusion oder dieser Illusion sich hingeben möchten.
Ja, weil ich glaube, der große Unterschied darin liegt, dass sie es lieben, verliebt zu sein, aber nicht
und
die Liebe lieben.
Und keinen Widerspruch zu kriegen.
Ja, ja, weil
die
das
Liebe ist kompliziert.
I like being in love, but I don't love love. Und ich glaube, das ist auch da wieder, das ist ganz viel Arbeit.
Genau.
Die echten Gefühle sind ganz viel Arbeit.
Genau.
Die echten Gefühle, dass jemand dich ablehnt. Ja, Kunst auch. Ja. Die Schmerzen, die mögen bei einem größer und bei anderen kleiner sein. Darum geht es ja ganz gar keine Competition, sondern es geht ja nur darum, das Erlebte für andere zugänglich zu machen. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, ich sehe so viele Menschen, die ihre Kreativität jetzt ganz anders ausdrücken können. Nein. Wenn du es vorher nicht musstest, musst du es jetzt auch nicht.
Ja. Also das ist von einer erschütternden Schlichtheit tatsächlich diese Denke, die dahinter steckt. Also wirklich auch die Idee der Demokratisierung von Kreativität, die uns der Notwendigkeit enthebt, kreativ sein zu müssen, um kreativ zu sein. Das ist einfach so, das ist so unglaublich. Also da schrumpelt mein Hirn zusammen, wenn ich versuche, sowas zu denken. Weil es ist einfach von einer solchen schlichten Blödheit. Es ist wirklich von einer solchen Blödheit, einfach so zu tun, als ob man das demokratisieren könnte. Man kann die Herstellung von Gegenständen an der Stelle wahrscheinlich demokratisieren, indem man Produktionsmittel an die Hand gibt. Ja? Das ist Gottverdammt nochmal was anderes.
Ja. Jedem sein 3D-Drucker.
Oder was? Zum Beispiel, ja. Dann hat halt jeder von uns danach Plastikwaffen.
Was ich mich, um Gottes Willen, jetzt trifft mir völlig ab, was ich mich vorhin noch gefragt habe, und das hatten wir zweimal das Thema, die GEMA gibt es noch, hast du mit Fug und Recht behauptet.
Ja.
Und YouTube auf der anderen Seite auch noch, so hast du es formuliert. Mhm. Was dort schon abgeschlossen ist, ist ja ein Prozess, bei dem sich, glaube ich, beide auf Augenhöhe begegnen müssen. So habe ich das jedenfalls für mich empfunden. Mhm. Also seid ihr an einem Tisch oder wird da immer noch gegenseitig einfach jedes Schlupfloch genutzt? Oder
naja, um überhaupt eine Verhandlungsposition zu haben, musst du ja eine Rechtsgrundlage haben. Du musst ja überhaupt erstmal einen Anspruch definieren können. Und wir kommen jetzt gerade erst dahin, diese Ansprüche überhaupt genau begründen zu können. Das heißt, es ändert sich gerade das Spiel. Jetzt in der zweiten Jahreshälfte 2024 wird das alles sehr konkret. Und wir sind gerade eben mit dieser Grundlagenstudie rausgegangen, um auch den Verwertungsgesellschaften und den Rechteinhabern zu helfen. Und das ist erfreulicherweise so, dass da im Moment alle die legitime Rechteinhaber sind, von profitieren, also auch der Börsenverein, auch der BVMI, der VOT, die Hörspielverlage und so, die sind alle jetzt im Moment sehr daran interessiert, sich das genau anzugucken, was wir gemacht haben, weil wir ihnen natürlich ausnahmslos in die Hände spielen, damit das war auch so gemeint. Und gleichzeitig gibt es Interessenunterschiede zwischen den Rechten, die in den Verwertungsgesellschaften drin sind, und zwischen den Rechten, die draußen im Markt in diesen Knoten sozusagen verhandelt werden. Jetzt müsste man einmal überlegen, wie die verschiedenen Ebenen sozusagen zusammenkommen und welche Handlungsoptionen es auf den verschiedenen Ebenen gibt. Das heißt, wir haben die Verwertungsgesellschaften, in denen die Rechte der OriginärurheberInnen und der leistungsschutzberechtigten KünstlerInnen vorhanden und abgebildet sind. Die haben aber jeweils ihre Grenzen, also die GVL zum Beispiel beim Bereich Online-Rechte. Und die anderen Verwertungsgesellschaften sind zum Teil nochmal ganz anders aufgestellt. Und jetzt sind wir gerade dabei, eben an allen Ecken und Enden in diesem hochkomplexen Markt überhaupt erstmal die Rechtsansprüche abzustecken. Und wenn die da sind, dann kann man hingehen und sagen, so, hier, gib eine Rechnung. Und zwar für erfolgtes Training und dann wird man auch überlegen müssen, ob es vielleicht auch Klagen gibt. Da kann ich jetzt für keine dieser Institutionen sozusagen stellvertretend irgendwelche Aussagen hier gerade machen. Kann allerdings, ihr könnt aber davon ausgehen, dass das genau geprüft wird, ob Klagen sinnvoll sind, wogegen genau und wie die dann beschaffen sein werden. Was die GEMA jetzt gemacht hat, ist, dass sie, nachdem sie schon im Frühjahr 2023 einen Generalvorbehalt fürs Gesamtrepertoire ausgesprochen hat gegen das Training für KI, dass sie jetzt hingegangen ist und angefangen hat, Überlegungen öffentlich zu machen dazu, wie ein Lizenzmodell aussehen könnte. Und das ist deswegen ganz spannend, weil es eben einen ganz weiten gedanklichen Horizont abbildet. Die GEMA sagt, selbstverständlich sind es Nutzungshandlungen im Sinne des Gesetzes, die erfolgen, wenn das Training vorbereitet wird, wenn das Training durchgeführt wird. Aber wir werden nicht nur da ein Preistag dran heften, sondern wir werden auch darauf pochen, dass immer dann, wenn Musik erzeugt wird von einem generativen KI-System, unsere AutorInnen eine Beteiligung zu kriegen haben.
Stark.
Und zwar das sogar relativ konkret, gebunden an eine Garantiesumme pro Erzeugnis. Also ich spreche jetzt ganz bewusst nicht von Werk, weil das im urheberrechtlichen Sinne kein Werk ist, was da entsteht, ne? Sondern es ist jetzt irgendein Produkt, ein Erzeugnis und dann auch gegebenenfalls nochmal erfolgsabhängig. Und auf die Weise wäre es denkbar, also zumindest grundsätzlich und prinzipiell vorstellbar, dass es zu einem funktionierenden Markt unter Einbezug derjenigen, die den Treibstoff liefern, kommen könnte.
Wow. Mhm.
Und jetzt ist es gerade so, dass die VG Wort eine Änderung des Wahrnehmungsvertrags kommuniziert hat, die Ähnliches ermöglichen soll. Diese Änderung ist nämlich nötig, damit die VG Wort überhaupt für die Berechtigten innerhalb der Verwertungsgesellschaft einen Vorbehalt erklären kann. Und die Vorbehaltserklärung ist wiederum notwendige Basis unter der Geltung der TDM-Schranken aus dem Urheberrecht, um über Lizenzen verhandeln zu können. Also machen sie sich erstmal fit dafür, überhaupt handlungsfähig zu werden. Und jetzt gibt es eine große Verunsicherung bei ganz vielen Wahrnehmungsberechtigten der VG Wort, die ja eine riesige Verwertungsgesellschaft ist, angemessen an der Anzahl ihrer Wahrnehmungsberechtigten. Ich meine, das wären über 300.000. Und nicht alle von denen sind in diesen rechtlichen Bedingungen so klar drin verortet. Und die sind jetzt zu großen Teilen erstmal dahingehend verunsichert, dass sie sagen, ach, jetzt wollt ihr mein Zeug verscheuern. Das ist aber gar nicht der Punkt. Sondern wenn wir nicht die rechtlichen Voraussetzungen herstellen, um berechtigt zu sein, einen Vorbehalt zu erklären, um damit überhaupt über Lizenzen verhandeln zu können, dann können wir noch nicht mal Nein sagen, weil wir nämlich nicht, in Verhandlungen gehen können. Ja, das ist sozusagen das große Bild. Das ist für die Politik ganz wichtig zu wissen, dass in den Verwertungsgesellschaften Partner da sind, die nicht sagen, wir verhindern alles, sondern wir werden über Möglichkeiten nach, über Möglichkeitsmachbarkeit nachdenken. Gleichzeitig ist es so, dass über das Handeln der Verwertungsgesellschaften natürlich die Berechtigten innerhalb der Verwertungsgesellschaften in die Lage kommen, nur noch an einer einzigen Stelle einen Opt-out erklären zu müssen, nämlich der Verwertungsgesellschaft gegenüber, die ja nicht für uns entscheiden kann, ob sie unsere Werke lizenziert, sondern nur uns das Angebot machen kann, das für uns zu tun, und wir können Nein sagen. Ja, also für alle Beteiligten auf unserer Seite des Spiels ist das eine Rückgewinnung von Handlungsmöglichkeiten, von Handlungsfähigkeit.
Bedeutet aber natürlich auch, dass wir einfach versuchen, innerhalb des Rechts uns korrekt zu verhalten und diejenigen, die das Recht generell ignorieren, natürlich auch davon unberührt bleiben. Ja, also wenn man zum Beispiel von diesen Opt-outs auf Websites ausgeht, gibt es ja schon diverse Menschen, die sehen, dass sie ein Opt-out auf der Seite haben und auf einmal ganz viel Traffic haben und es stellt sich raus, es ist der OpenAI-Bot, der eigentlich ausgeschlossen ist.
Genau, wir haben sogar neulich von Surkamp in einer Vorführung gezeigt bekommen, und das werden wir auch demnächst nochmal veröffentlichen, also mit auf Video, wie in Echtzeit zwei Mitarbeiter des Verlages zeigen konnten, wie der erklärte Opt-out, und zwar auf mehreren Ebenen erklärte Opt-out, nicht berücksichtigt wird. Also man konnte wirklich in Echtzeit zeigen, wie er unterlaufen wird. Und da waren in dieser Situation waren mehrere Vertreter des Bundesjustizministeriums dabei, und die waren danach wirklich sauer. Die waren wirklich sauer, weil sie gesagt haben, ey, die erzählen uns jede Woche, aber ihr habt doch die Vorbehaltsmöglichkeit.
Wow. Ja, und ich glaube, das ist aber auch das, was ganz wichtig ist. Ich glaube, wir müssen wütend werden.
Ja, absolut.
Ich glaube, ganz wir müssen wirklich wütend werden, ohne unsachlich zu werden. Wut kann auch sehr sachlich sein.
Ja, klar.
Aber ich persönlich bin es ein bisschen leid, in so eine Ecke von ängstlichen Menschen gedrängt. Also es ist ja auch ein Narrativ, ne? Wir haben immer Angst. Absolut. Wir fühlen uns bedroht.
Ja, ich hab gar keine
Angst. Sind absolut aufgeklärt. Ja. Wir wissen ganz genau, was da los ist. Ja. Wir haben keine Angst vor irgendeinem Gespenst, was wir nicht erklären können. Wir bringen alles mit, Leute. Wir haben Receipts. Und ich freue mich natürlich besonders, dass wir beim letzten Mal mit Dr. Dornes und Dr. Stober sprechen konnten über genau das, und hoffe einfach, dass die alle Beteiligten realisieren, dass wenn wir gemeinsam dagegen vorgehen, wenn wir unsere Stimmen benutzen, dass wir wirklich eine Chance haben.
Was soll ich da noch hinzufügen? Genau.
Tolles Plädoyer.
Matthias, es war so toll, mit dir zu sprechen. Wir könnten wahrscheinlich stundenlang weiterreden. Ich würde sagen, ich komme einfach bei dir vorbei. Wir sind nicht so weit voneinander entfernt, glaube ich.
Also
wir sind Köln leider, oder?
Köln-Nord, ja.
Ja, siehst du? Dann machen wir das einfach weiter. Ja. Sebastian, wir erzählen dir dann, worüber wir geredet haben.
Gut, ich stimme in der Zeit stillschweigend mal den VG-Wortbedingungen zu, und dann kann ich ja irgendwann meinen Opt-out setzen.
Wir lassen unsere Gespräche einfach automatisiert transkribieren, das geht schon.
Stark. Herzlichen Dank, dass du unser Gast warst.
Ich danke euch, es hat großen Spaß gemacht.
Danke
ebenso.
Dir. Bis dann.
Bis dann.
In der nächsten Folge reden wir dann mit Philipp Lenz von den ARD-Studios in Frankfurt über die, ja, wie sagt man, gute alte Zeit. Wie haben wir früher, wie haben wir vor Corona Aufnahmen gemacht und wie machen wir sie heute und was ist das für und wieder?
Wenn alle zugeschaltet sind. Wir schalten uns in zwei Wochen wieder zu, und zwar auf euren Lieblings-Podcast-Kanal. Schön, wenn ihr ein Abo dalasst. Gerne auch schreiben an ja@wirmussensprechen.de. Da könnt ihr euch direkt einklinken oder selber Gast werden hier im Podcast. Wir freuen uns auf euch. Bis dann.
Ciao.